Es ist Advent, der zweite, um ganz genau zu sein, und wir bereiten uns innerlich auf das Weihnachtsfest vor, bei dem, so sagt es das Wort Advent ja schon, wir die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, die Ankunft Gottes in dieser Welt feiern. Und in unseren Gottesdiensten, in unseren Adventsgottesdiensten tun wir das in diesem Jahr mit einer Predigtreihe, bei der wir uns die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn Gott nicht nur in unser aller Welt kommt, sondern was passiert, wenn Gott in deine ganz persönliche Welt kommt? Welche Auswirkungen hat das? Welche Konsequenzen zieht das mit sich? Was verändert sich dann? Und anhand einiger biblischer Personen, die uns in der Weihnachtsgeschichte begegnen, schauen wir uns an, was passiert, wenn Jesus in die Welt kommt, in das Leben von den Menschen? Am vergangenen Sonntag, am ersten Advent, haben wir uns schon angeschaut, was es bedeutet, wenn Jesus in unsere Welt kommt, am Bild vom Beispiel von Josef, dem Vater von Jesus, nicht dem biologischen. Dass es herausfordernd sein kann, dass es nicht nur einfach und nicht nur schön ist, sondern tatsächlich sehr herausfordernd, eine Zumutung, könnte man sagen. Und am heutigen Sonntag schauen wir uns anhand von Zacharias und anhand von Maria an, was es bedeutet, wenn Gott Traditionen und feste Strukturen auf einmal aufbricht und durcheinanderbricht. Die kurze Erinnerung: Zacharias war zur Zeit Jesu ein Priester, ein Levit, der im Tempel seinen Dienst verrichtet hat. Und während dieser Dienstzeit in dem Tempel begegnet ihm der Engel Gabriel. Und Gabriel sagt ihm: Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen. Zacharias ist sehr verwundert und sogar erschrocken darüber, denn er ist schon ein etwas älterer Mann, seine Frau auch. Und die Ankündigung, dass er einen Sohn bekommen soll und obendrein auch noch dieser Sohn eine ganz besondere Rolle in Gottes Plan einnehmen soll, die kriegt er nicht ganz auf die Kette. Und seine Antwort ist auf diese Ankündigung: Woran kann ich denn das erkennen? Denn ich bin alt und auch meine Frau ist schon in die Jahre gekommen. Lesen wir in Lukas 1, Vers 18. Und Gabriel hört diese Rückfrage als eine gewisse Kritik, als ein Zweifel an dem, was er gesagt hat, und sagt ihm: Zacharias, als Zeichen dafür, dass das, was ich sage, wahr ist, dass es Gottes Botschaft ist, wirst du stumm bleiben bis zur Geburt deines Sohnes und wirst nichts mehr sagen können. Und tatsächlich verliert Zacharias seine Stimme und bleibt stumm. Tatsächlich wird die Frau von Zacharias, Elisabeth, schwanger. Und während sie im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft ist, begibt sich Gabriel erneut zu einem Menschen. Diesmal ist es Maria, eine Verwandte von Elisabeth. Es bleibt in der Familie. Und auch Maria kündigt er an: Maria, du wirst einen Sohn bekommen. Es wird ein ganz besonderes Kind sein. Es wird der Messias sein, der Retter Israels, auf den ihr als Volk schon so lange wartet. Und Maria antwortet auf ihn, auf diese Ankündigung: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Lukas 1, Vers 38. Und im Folgenden reist dann Maria zu Elisabeth, ihrer Verwandten, und es kommt zu dieser Szene, bei der, wenn sich die beiden Frauen begegnen und sich begrüßen, der ungeborene Johannes der Täufer im Bauch von Elisabeth die Gegenwart von Jesus im Bauch von Maria spürt und vor Freude anfängt, im Bauch sich zu bewegen, zu treten und so sich zu freuen. Elisabeth spürt das und sie segnet Maria, weil sie das spürt, dass das etwas Besonderes ist. Sie preist sie glücklich. Und Maria hört das und aus ihr her sprudelt auch ein Lob Gottes heraus, das wir auch heute noch in der Bibel nachlesen können als den sogenannten Lobgesang der Maria. Und Zacharias, der Mann des Hauses, der Priester, der Levit, der hört sich das an und sagt nichts, denn er ist stumm. Und ich erkenne an dieser Geschichte, wie Gott oft und gerne handelt. Zunächst einmal sieht er uns Menschen und er sieht uns alle als Menschen. Die Hautfarbe ist egal, das Geschlecht ist egal, arm oder reich, das ist egal, gebildet oder ungebildet, alles egal, wir sind für ihn Menschen. Da gibt es niemanden, der mehr wert ist oder weniger. Und er liebt es, uns Menschen anzusprechen, und er liebt es, mit uns Menschen eine Geschichte zu schreiben, seine Geschichte, uns dazu einzuladen, daran teilzunehmen. Und manchmal nimmt er einen gebildeten Mann wie Zacharias oder später Paulus, einen Schriftgelehrten oder noch viel später Martin Luther, und dann hat es eine Auswirkung auf die gesamte Menschheitsgeschichte, was diese Menschen geschafft haben, durch Gott, mit Gott. Aber auch sehr, sehr oft, vielleicht sogar noch viel öfters, hat er auch ein Faible, ein Auge dafür, für die Menschen, die in der Wahrnehmung der breiten Masse eher am Rand stehen, die unbedeutend sind, die keine große Rolle spielen. So wie in diesem Fall hier Maria. Wenn wir in die Bibel schauen, sieht er dieses kleine Volk, dieses kleine Nomadenvolk und sagt, ihr sollt mein Volk sein. Ich werde euer Gott sein. Nicht die Ägypter, die eine für damalige Zeiten schon herausragende Kultur entwickelt haben, Pyramiden gebaut haben und was weiß ich nicht schon an Technologien hatten. Nein, dieses kleine Nomadenvolk nimmt er aus Ägypten heraus und schreibt seine Geschichte mit ihm. Er nimmt den jüngsten von 7 Brüdern, den unbedeutendsten, den kleinen Hirten, der die Schafe hütet und sagt, du sollst mein König sein, der König Israels. Denn ich sehe nicht, was vor den Augen ist, sondern was im Herzen ist. Und er nimmt eben auch hier diese junge, unbedeutende Frau, die für die damalige Zeit noch mehr als heute aufgrund ihres Geschlechts, ihrer geringen Lebenserfahrung und ihrer geringen Lebensweisheit in der damaligen Welt eigentlich keinen großen Wert gehabt hat und leicht übersehen wurde. Und er lässt diese Frau Dinge aussprechen, die sonst nur gelehrte Priester ausgesprochen haben. Darf die das eigentlich? Was ist denn mit all den Traditionen, die es gab? Die kann man doch nicht einfach so über den Haufen werfen. Wo kommen wir denn dann dahin, wenn wir das tun? Dann ist auf einmal oben, unten, links ist rechts und jeder kann machen, was er will. Es gibt doch eine Ordnung, die sich etabliert hat, die gewachsen ist, die wir vor langer Zeit einmal angelegt haben, an der wir uns orientieren, die uns hilft und von der wir wissen, woran wir sind. Das ist etwas Gutes. Wenn das auch noch wegfällt, das verunsichert uns doch, oder? Ja, das stimmt, das tut es. Aber genau so ist nun mal unser Gott. Die einzige Konstante, die er bereit ist, stehen zu lassen in all dem, ist er selber, sein Wesen, seine Liebe und seine Treue uns Menschen gegenüber. Das bleibt von jeher, damals, heute und morgen. Das wird sich nicht verändern. Alles andere drumherum ist für ihn ein veränderbarer Rahmen. Bedingungen, die sich immer wieder verändern können. Und er macht es auch immer wieder. Er verändert die Rahmenbedingungen ständig, um uns Menschen daran zu erinnern, dass er die Konstante ist. Wenn wir als Christen in unsere Bibel schauen, unser heiliges Dokument, das, wo wir sagen, da finden wir Gottes Wesen, sein Wort, sein Reden. Was finden wir da? Wir sehen die Geschichte eines kleinen Volkes, das Nomaden ist, das umherzieht, immer in Zelten lebt, das plötzlich sesshaft wird, weil Gott sagt, hier ist euer Land, baut euch Häuser, legt euch einen Acker an, hier werdet ihr bleiben. Eine ganze Kultur muss sich neu ändern und daran anpassen, wie es jetzt auf einmal ist, sesshaft zu werden. Und sie sind dezentral, bis irgendwann der Wunsch kommt, wir wollen einen König haben, der uns regiert, eine zentrale Herrschaft. Es gibt Kritik daran, aber letztlich bekommen sie einen König. Saul, David, Salomo und viele andere danach. Und auch da verändert sich alles. Und dieses Königreich unter Salomo, es erblüht, es wird, so berichtet uns die Bibel, in der damaligen Zeit eine der Weltmächte, eine bedeutende Größe in der damaligen Zeit. Und dann zerbricht dieses Königreich wieder. Fremdherrscher kommen. Alles, was sie sich aufgebaut haben, ist wieder weg. Die gebildete Schicht wird deportiert in ein fremdes Land, fern von ihren Häusern. Jahrhunderte später kommen sie zurück und müssen sich mit denen, die damals zurückgeblieben sind oder deren Nachkommen, wieder zusammenraufen. Und das klappt nicht gut. Wer hat den wahren Gott? Die, die weggegangen sind oder die, die in dem Land geblieben sind? Wo beten wir Gott an? Das sind dann die Samariter, die später verachtet werden. Gott, der umherzieht als Wolkensäule und als Feuersäule, bekommt unter Salomo auf einmal einen Tempel, eine Wohnung. Hier findet ihr Gott. Da könnt ihr ihn finden. Die Priester entwickeln einen Tempelkult. Dieser Tempelkult wird dann wieder zerstört. Der Tempel wird zerstört. Wo ist denn jetzt Gott auf einmal? Merkt ihr das? Es verändert sich immer wieder und es gibt nicht die eine Tradition, die immer geblieben ist. Das hat Gott schon mit Mose gemacht, ihn herausgefordert, später Abraham. Und er tat es dann eben auch mit Maria, mit Zacharias, bringt alle Sachen durcheinander. Wenn Gott derselbe ist, gestern, heute und morgen, warum sollte das heute anders sein? Wann hat Gott uns Menschen denn mal gesagt, bleibt ruhig in eurer sicheren Traditionskomfortzone, in der ihr wisst, wie alles läuft, in der ihr euch gemütlich gemacht habt und euch nichts überraschen kann? Petrus, bitte, bleib doch im Boot, komm nicht raus, mach dir nicht die Füße nass, ich komme zu dir ins Boot. Das finden wir so nicht in der Bibel. Wir erfahren Gott immer außerhalb unserer Komfortzone. Die Gemeinde in Jerusalem, wir sind doch Juden, Gott hat sich uns Juden gezeigt, bis es auf einmal heißt, nein, Heiden sind auch willkommen. Was bringt das mit unseren Traditionen auf den Weg? Alles kommt durcheinander. Aber jedes Mal, wo Menschen sich darauf eingelassen haben, haben sie Gott erfahren. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und dich eigentlich fragst, warum erlebe ich so wenig von diesem Gott in meinem Leben? Warum erfahre ich so wenig davon? Andere berichten davon, ich lese davon, aber bei mir bleibt alles so wenig. Dann ist das vielleicht eine Frage, die es sich lohnt nachzugehen. Wie sehr hältst du an deinen Sicherheiten, an deinen Traditionen fest? Es gibt da ein britisches Sprichwort, also nicht biblisch, britisch. Vielleicht für manche gleichwertig, aber vielleicht auch gerade nicht. Nee, gerade nicht, ne? Dieses britische Sprichwort sagt uns, Traditionen sind wie Straßenlaternen. Sie erleuchten dir den Weg in der Dunkelheit. Wenn du zurückblickst, kannst du sehen, woher du gekommen bist. Sie weisen dir vielleicht auch den Weg, wohin es gehen kann. Aber nur Betrunkene klammern sich an ihn fest. Darum geht es aber, Sicherheit, sich an etwas festzuklammern. Das ist es, was uns Traditionen geben. Dass wir wissen, woran wir sind, und nicht jedes Mal innerlich diesen Kraftakt, und das ist kein wenig kleiner Kraftakt, immer wieder aufbringen müssen, um zu schauen, wie verhalte ich mich jetzt in dieser Situation? Was wird von mir erwartet? Wie fängt die Situation an? Wie endet sie? Und was ist meine Rolle darin? Wir wissen durch Sicherheit, durch Rahmen, durch Tradition, was uns erwartet. Aber genau diese Sicherheit nimmt Gott uns immer wieder weg. Nicht, weil er uns ärgern möchte, sondern weil er möchte, dass er selber unsere einzige Sicherheit ist. Dass, wenn wir uns an etwas klammern, er es ist und nicht das, was wir uns an Sicherheiten aufgebaut haben. Es ist so, als wenn er sagen würde, klammere dich an mich. Bau dir nicht etwas auf, um deine Sicherheit zu erhalten, sondern klammer dich an mich. Lege dich nicht selber oder mich darauf fest, dass etwas immer in bestimmten Bahnen laufen muss, denn ich bin der Gott, der alles geschaffen hat. So viel Kreativität ist in mir. Erwarte Großes, erwarte Neues, erwarte das Unerwartete. Du kannst diese Kreativität nicht dauerhaft in eine bestimmte Form pressen und sagen, jetzt habe ich sie in der Verfügung und jetzt gehört sie mir. Wie sehr hältst du an deinen eigenen Traditionen fest? Wie sehr hältst du an dieser Art und Weise fest, von der du sagst, ja, so kenne ich es und so war es schon immer und so soll es auch bleiben? Das ist eine Frage, die können wir uns als Bethel-Gemeinde hier vor Ort stellen. Ist aber auch eine Frage, die du dir ganz individuell in deinem Leben stellen kannst. Gott hat Zacharias angesprochen. Gott hat Maria angesprochen, immer durch den Engel Gabriel. Und ich glaube, Gott spricht auch dich heute an. Vermutlich nicht durch den Engel Gabriel. Das ist so ein Weihnachtsspecial, das hat er sich auf wenige auf vorbehalten. Aber ich glaube dennoch, dass er heute noch mit uns spricht. Er spricht dich durch Verse aus der Bibel an, die, wenn du sie liest und auch wenn du sie schon ganz oft gelesen hast, du auf einmal denkst, das wurde jetzt gerade für mich in meine Situation geschrieben. Wie ein Brief, den jemand mit mir vor Augen an mich geschrieben hat. Er spricht dich in den Gebetszeiten an, entweder direkt oder durch Impulse anderer Geschwister, wenn sie den Mut haben, diesen Impuls dir näher zu bringen und du prüfen kannst, kommt es von Gott oder nicht. Vielleicht spricht er dich aber auch durch einen Gedanken im Alltag an, fernab von der Bibel und einer festen Gebetszeit, wo du etwas siehst oder etwas hörst, was dir nachgeht und was dir keine Ruhe mehr lässt. Es entsteht sogar eine Unruhe, also es ist kein schönes Gefühl, aber du merkst, es lässt mich nicht los. Und ich werde herausgefordert, darauf zu reagieren und kann das nicht einfach weglegen. Es gilt für dich zunächst einmal dasselbe, was damals auch für Zacharias und für Maria galt. Lass dich in deinem Alltag unterbrechen und höre zu. Ob du etwas Heiliges tust, wie Zacharias im Tempel, oder etwas Profanes, wie Maria, lass dich in deinem Tun von Gott unterbrechen. Schaffe dir Momente, in denen du nichts tust, sondern tatsächlich die Aufmerksamkeit auf Gott lenkst. Eine Zeit der Stille. Und die Adventszeit mit ihren Kerzen am Abend, wenn es ruhig wird, bietet sich sehr dazu an, einfach die Kerze anzumachen, das Licht anzuschauen und auf Gott zu hören, in der Stille. Und die Gedanken einmal zur Ruhe kommen zu lassen und zu schauen, was bleibt. Und sei dabei offen für Gottes Plan und seine Ideen und begrenze sie nicht von Beginn an ein, weil du sagst, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu unerfahren, zu arm, zu reich, keine Ahnung. Zu reich wahrscheinlich nicht. Aber Zacharias sagt, woran kann ich das denn erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist auch schon in die Jahre gekommen. Maria sagt, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, das soll mir geschehen. Du kennst dich besser als vermutlich alle anderen. Ehepartner, Geschwister, Eltern, die kennen dich vielleicht auch sehr gut, aber keiner kennt sich so gut wie du dich selber. Du kennst deine Stärken, was du gut kannst, kennst deine Schwächen und deine Grenzen. Vielleicht ist genau dieses Wissen das, was dich manchmal dazu führt, zu sagen, nee, das kann ich aber nicht. Liegt mir nicht. Konnte ich noch nie. Du siehst nur das, was du traditionell möglich ist. Du beschränkst Gott, dich nur auf eine bestimmte traditionelle Art und Weise zu gebrauchen und seinen Weg mit dir auf eine ganz bestimmte traditionelle Art und Weise zu gehen. Du siehst vielleicht nur deine geringen Möglichkeiten und keinen sinnvollen Weg, das noch irgendwie zu nutzen. Wir haben letzte Woche etwas von Josef gehört. Wie herausfordernd seine Rolle war in der Geschichte von Jesus. Er musste viel aufgeben und hat dafür wenig Anerkennung bekommen. Und unter anderem musste er mit seiner jungen Familie fliehen. Er war ein Flüchtling in Ägypten, musste seine Heimat verlassen und um sein Leben fürchten, als Herodes gesagt hat, tötet alle Kinder, die 2 Jahre und jünger sind. Und es gibt von dieser Flucht von Josef und der Familie eine Geschichte, die ist auch nicht biblisch, aber ich finde sie ganz schön und möchte sie an dieser Stelle einmal erzählen. Josef flieht mit seiner Familie, mit dem Baby Jesus, Richtung Ägypten und kommt in der Nacht dann an einer Höhle vorbei. Und er sagt, es ist Nacht, wir sind müde, wir sehen den Weg nicht, es ist gefährlich, lass uns hier bleiben und schlafen in dieser Höhle. Und so was machen sie? Sie gehen in diese Höhle und in dieser Höhle ist eine Spinne. Diese Spinne ist ein Geschöpf Gottes und sie erkennt, wer Jesus ist, der Schöpfer aller Dinge. Sie denkt sich, was kann ich meinem Schöpfer tun, meinem Gott? Nicht viel, aber es ist kalt und auch wenn es vielleicht nicht so hilft, ich möchte ein Spinnennetz bauen, das den Eingang von dem Höhleneingang zumacht, damit der Zugwind nicht so durchkommt. Vielleicht hilft es ja ein bisschen. Sie strengt sich an und baut das Netz schneller, als es normalerweise eine Spinne tut. Währenddessen laufen die Soldaten durch die Gegend und tun ihr schlimmes Werk, töten die Kinder und kommen auch an dieser Höhle vorbei. Sagen, lass uns dringend nachschauen, ob da jemand ist. Vielleicht versteckt sich jemand und wir müssen ihn töten. Sie nähern sich dieser Höhle und dann sagt der eine Soldat, Moment, warte mal. Ich glaube, das können wir uns sparen. Guck mal, da ist ein Spinnennetz. Wenn da jemand drin wäre, dann hätte er es kaputt gemacht. So schnell, also da kann vor kurzem keiner reingegangen sein. Und sie lassen die Höhle in Ruhe. Und so hat eine kleine Spinne unseren Herrn Jesus das Leben gerettet. Nein, es ist keine biblische Geschichte. Aber sie macht etwas für mich deutlich. Beschränke dich nicht auf deine Sicht von dir selber und von deinen Möglichkeiten, die du hast. Denn wenn Gott möchte, wenn Gott will, wird er dich mit deinen Möglichkeiten für seine Geschichte gebrauchen. Auch auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass du mit Maria zusammen sagst, ich gehöre dir ganz. Was du gesagt hast, das soll mir geschehen. Vielleicht ist es aber auch nicht die große Herausforderung für dich, dass du dich mit deinen Mitteln für Gottes Plan einsetzt und bereit darauf einlässt, sondern vielmehr ist es die große Herausforderung für dich, die Folgen, die das mit sich bringt, auch zu akzeptieren. Deswegen ist meine Frage an dich die zweite: Was sind die Sicherheiten in deinem Leben, die nicht Gott selbst sind, wo nicht Gott deine Sicherheit ist, sondern das, was du dir aufgebaut hast an Sicherheitsnetzen und an denen du festhältst? Was hat denn immer genau so zu laufen, weil es immer dann in geordneten Bahnen ist? Und was ist, wenn Gott das einmal durcheinander bringt und es einmal anfasst und daran rüttelt? Geht das denn? Darf er das? In der Beratung, in der Lebensberatung beim Menschen gibt es immer wieder diesen Punkt, an dem Menschen frustriert feststellen, es gibt da ein gewisses Muster, in das ich reinkomme, wenn ich zu Hause mit meinem Partner streite oder mit Kollegen oder mit meinem Arbeitgeber. Und es führt, egal was ich mache, immer wieder an den Punkt, dass ich mich schlecht fühle. Immer wieder dieser unzufriedenstellende Ausgang einer Situation. Es gibt Gründe dafür, Muster, die angelegt sind, die in die frühe Kindheit gehen und die uns unbewusst immer wieder dahin führen. Die Chance in der Beratung ist es dann eben, diesen Raum der Entscheidung zu öffnen, dass die Person den Mut hat zu sagen, ich traue mich, etwas anders zu machen. Und ich traue mich auch, die Konsequenzen, die das mit sich bringt, einmal anzugehen und etwas anderes zu machen. Einen anderen Weg zu gehen, als der mir vertraut ist. Vielleicht bedeutet das für manche hier, in bestimmten Situationen mal den Mund aufzumachen. Für sich, für andere, für irgendetwas auch einzustehen und ihre Stimme zu erheben. Vielleicht bedeutet das für andere auch einfach mal genau das Gegenteil zu tun und mal zurückzutreten und nichts zu sagen. Gott möchte dir diesen Raum der Entscheidung öffnen. Und dir ermöglichen, aus diesen traditionellen, vertrauten Mustern herauszutreten, die nicht immer gut für dich sind. Sie waren mal gut, aber jetzt ist etwas Neues dran. Diese Veränderung möchte er dir ermöglichen. Das ist nicht nur immer ein Gewinn, das hat auch Kosten mit sich. Das bringt Unsicherheit, das bringt Umbrüche in unserem Leben, das bringt vielleicht auch Konflikte. Aber es birgt auch eben diese Chance in sich, dass Gott etwas Neues in deinem Leben tut, dir etwas Neues zeigen möchte, vielleicht auch Heilung schenkt für ungute, ungesunde Muster in deinem Leben. Es bedeutet jetzt nicht, dass jeder, der sonst immer zurücksteckt, auf die Straße läuft und demnächst besten eine reinhaut, weil er sagt, jetzt gehe ich mal aus mir raus. Das ist nicht das, was ich meine. Es geht, das abzuwägen und zu schauen, was möchte Gott. Mir geht es vielmehr darum, dass wir sagen, ich löse mich auch mal von dem Vertrauten und vielleicht ist eine kleine Übung dazu möglich. Jeder von uns hier hat mehr oder weniger seinen festen Platz in diesem Gottesdienst. Ich meine damit wirklich seinen Sitzplatz. Wie wäre es, wenn ihr euch diesen Moment jetzt merkt und nächsten Sonntag hier reinkommt und ganz bewusst mal einen anderen Platz wählt als den, den ihr sonst wählt. Und einmal schaut, wie dieser Raum aus einer anderen Perspektive aussieht. Das ist klein und harmlos und tut nicht weh. Und wahrscheinlich ist es auch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber es ist vielleicht ein kleiner erster Schritt, mal auszutreten. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann bringt er Traditionen durcheinander. Und er fordert dich heraus, dich mit dem, was du hast, ob viel oder wenig, einzubringen. Er fordert dich heraus, altbekannte, vertraute Muster und Traditionen aufzubrechen und Ungewohntes und Neues auch einmal zu wagen. Er tut es. Er tat es schon immer. Der König der Welt in einem kleinen Stall geboren, wer hätte damit gerechnet? Und er wird es auch weiterhin tun. Die Frage ist, ob du dann dabei stumm bleibst oder ob du ihn für dieses Handeln lobst. Wir feiern Advent. Was heißt es für dich, wenn Jesus in dein Leben kommt und Vertrautes durcheinander bringt? Amen.